Allein deine Gnade genügt. Ja, das ist ein Satz, dem würden wir alle zustimmen. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, trotzdem habe ich schon mal Momente in meinem Leben erlebt, da war ich richtig sauer auf Gott. Zornig, wütend, ja, einfach fertig mit den Nerven und ich habe das Gott gesagt. So ähnlich wie ein David in den Klagepsalmen mal so richtig sein Herz ausschüttet vor Gott. Ohne Rücksicht auf Verluste und ohne irgendeinen diplomatischen Schnickschnack, nicht political correct, sondern so, wie es auf dem Herzen ist. Vielleicht warst du auch schon mal so richtig zornig auf Gott, hast ihm deine Meinung gesagt und warst drauf und dran, einfach alles wegzuwerfen. Jona in Kapitel 4 ist genau an diesem Punkt. Jona ist massiv angefressen von Gottes Gnade. Über Ninive oder für Ninive. Und wir wollen uns heute ein bisschen auf die Suche machen nach den Gründen, warum wir Gottes Gnade für manche, warum wir Gottes Gnade für irgendwelche Menschen einfach manchmal überhaben. Warum es uns, ja, warum wir angefressen sind, wenn Gott dem einen oder anderen gnädig ist. Angefressen von Gottes Gnade. Das ist das Thema heute in Jona Kapitel 4. Und wir lesen dieses Kapitel einfach mal. Dann haben wir es präsent, wenn wir über alles Weitere reden. Jona Kapitel 4. Das aber missfiel Jona gar sehr, nämlich dass Gott sich Ninive gnädig gezeigt hat und sein Gericht nicht ausübt. Also das missfiel Jona gar sehr und er war zornig. Und Jona flehte zum Herrn und sprach, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und lässt dich des Übels gereuen. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zürnst? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich da selbst eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Da beorderte Gott, der Herr, eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupte Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Da beorderte Gott ein Würmlein, das die Morgenröte am anderen Morgen, als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg. Das stach den Rizinus, dass er verdorrte. Und als die Sonne aufging, beorderte Gott einen trockenen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es wäre besser, ich stürbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zürnst um des Rizinus willen? Er sprach, ja, ich zürne mit Recht bis zum Tod. Da sprach der Herr, dich jammert des Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du auch nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht verdorben ist. Und mich sollte der großen Stadt Ninive nicht jammern, in welcher mehr denn 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können? Dazu so viel Vieh? Dieses ganze Kapitel 4, das zerfällt eigentlich sehr leicht in drei Teile. Und als Trennlinie fungiert immer wieder diese Aussage von Jona, ich möchte sterben, und Gottes Frage dann, ist es recht, dass du so zürnst? Daraus ergeben sich ganz einfach drei Teile. Als erstes Jonas unberechtigte Wut über Gottes gewährte Gnade, das sind die ersten vier Verse. Dann als nächstes Jonas unberechtigte Wut über Gottes entzogene Gnade. Und dann ganz am Ende die letzten zwei Verse, das ist die zu lernende Lektion über Gnade. Und diese letzten zwei Verse, die haben nicht nur Gültigkeit bei Jonas, sondern die haben auch für uns heute Gültigkeit. Aber da kommen wir zum Ende hin noch. Gott erbarmt sich uns Menschen, weil wir seine Geschöpfe sind und er gnädig ist. Das ist eigentlich eine tolle Lektion aus diesem Buch Jona, finde ich. Gott erbarmt sich allen Menschen, weil sie seine Geschöpfe sind. Du bist schon wertvoll allein deswegen, weil Gott dich geschaffen hat und mit Wert versehen hat. Nur Jona hat mit dieser Tatsache so seine Probleme. Massive Probleme. Und das erste Problem, das Jona hat, das ist, dass er Gott falsch versteht. Jona versteht Gott falsch in den ersten 4 Versen. Wenn man so diese Verse liest, dann muss man als erstes allerdings festhalten, Jona weiß schon einiges über Gott. Er redet hier von Gottes Wesen, von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit und von seiner Geduld. Jona kannte diese Wesenszüge Gottes aus seinem Prophetendienst, aber er hat sie ein bisschen falsch interpretiert bzw. eingeordnet. Jona lebte in einer Zeit, da war Israel geteilt. Es gab das Nordreich und es gab das Südreich und er lebte im Norden. Und dort erlebte er sein ganzes Leben lang Könige, die sich nicht um Gott kümmerten, die Götzendienst gemacht haben. Über diese Könige wird im Buch der Könige in beiden Büchern gesagt und sie taten nichts, was dem Herrn wohlgefiel. Sie taten übel in den Augen des Herrn. Die haben alle dem Herrn nicht gefallen. Jona erlebt lauter Könige, die nichts mit Gott zu tun haben wollen. Als Prophet im Nordreich, der andauernd beauftragt ist, mit einer Botschaft von Gott in dieses Reich hineinzureden, ist das sicherlich eine ziemlich anstrengende Situation. Auf der anderen Seite sieht Jona, wie ganz einfache Menschen immer mehr in ein bitteres Elend hineinrutschen. Armut, soziale Ungerechtigkeit, all diese Dinge greifen um sich im Nordreich und er erlebt es. Gleichzeitig aber erlebt er auch, wie das Nordreich nicht im Gericht untergeht. Gott zieht keine Konsequenz. Ganz im Gegenteil, das Nordreich wird eigentlich immer mächtiger. Und es ist in der Lage, die frommeren Könige, nicht alle im Süden waren jetzt wirklich die Helden, aber viele von ihnen, dieses frommere Südreich, das wird vom Norden gedemütigt, Jerusalem wird erobert, es wird geplündert und Mauer wird zerstört. Das erlebt Jona alles. Und er erlebt einfach, wie Gottes Gnade, Barmherzigkeit und Geduld dazu führen, dass die Guten im Süden leiden und die Bösen im Norden immer größer, immer reicher, immer mächtiger werden. Soll das die Folge von Gottes Gnade, Barmherzigkeit und Geduld sein? Das ist etwas, was Jona nicht so ganz zusammenbringen kann. Auch nicht mit den anderen Wesenszügen Gottes, die wir so in der Bibel finden. Gottes Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Souveränität oder die All-Inclusive-Eigenschaften Gottes, Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit. Die Liste können wir ja noch weiterführen. Irgendwie passt das nicht zusammen. Und wir merken auch, vermutlich so wie Jona, ja, dass das Wesen Gottes, dass seine Persönlichkeit viel komplexer ist, als dass wir das so einfach verstehen könnten. Ja. Wenn du manchmal Probleme hast, deinen Ehepartner zu verstehen, ja, Gott ist noch viel, viel komplexer. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Wir können Gott mit unserem Verstand nicht begreifen, so geht's auf jeden Fall Jona. Und deshalb verkürzt sich für ihn, Menschen tendieren immer etwas zum Vereinfachen, für Jona verkürzt sich das Bild von Gott auf die Eigenschaften Gnade, Barmherzigkeit und Geduld. Aber ich denke, wenn er hier in Kapitel 4 davon spricht, da meint er das nicht in einer ehrfurchtsvollen Art und Weise. Gott ist für Jona ein Stück weit inkonsequent. Und das ist seine Lebenserfahrung, die er gemacht hat. Er hat nie Konsequenzen gesehen aus dem Bösen, das Leute getan haben. Und das ist auch eine Gefahr für unser Verständnis und unsere Beziehung zu Gott, wenn wir ihn einfach nur reduziert sehen. Wir erleben Gott in unserer Kultur auch so ein bisschen soft, ja, so ein wenig der liebe Gott. Und damit sind wir schon ziemlich nah an der Erfahrung von Jona. Gnade, Geduld und Barmherzigkeit, das wären Attribute, die wir Gott heute auch eher zuschreiben. Gott ist Liebe, das auch noch. Aber gerade die Geschichte des Nordreichs Israel lehrt uns, dass Gott auch in viel größeren Zeiträumen denkt und plant. Nicht alles ist sofort auf der Stelle. Das nennt man auch Gnade. Wenn ich jedes Mal für jeden Fehler sofort einen Schlag abkriegen würde, dann wäre das ziemlich schmerzhaft. Die Geschichte des Nordreichs lehrt uns, dass Gott anders plant. Einige Jahre nach Jona tritt nämlich der Prophet Amos auf. Vielleicht hat ihn Jona noch erlebt, das wissen wir nicht. Und der predigt Gericht über das Nordreich Israel. So wie Jona über Ninive. Der Unterschied ist bloß, dass das Nordreich Israel nicht Buße tut wie Ninive. Und so will es die Geschichte, dass am Ende die Assyrer, Ninive ist Hauptstadt des Assyrischen Reiches, dass die Assyrer am Ende das Nordreich Israel zerstören, weil die keine Buße getan haben. Und das Nordreich wird in die Gefangenschaft verschleppt und es geht unter. Das Resultat von einem falschen Gottesbild, das Resultat von falsch verstandener Gnade, Barmherzigkeit, Geduld, das Resultat von einem reduzierten Gottesbild. Und wenn du heute ein Leben ohne Gott lebst, vielleicht, oder du ihn aus einem Teil deines Lebens einfach mal ausschließen möchtest, ganz bewusst heraushältst und du dir denkst, naja, es geht ja gut auf diese Art und Weise. Mir geht's gesundheitlich gut, mir geht's materiell gut, ja. Dann möchte ich dir sagen, das ist überhaupt kein Beweis dafür, was Gott über dein Leben denkt. Überhaupt kein Beweis. Es ist eher ein Beweis von Gottes Gnade, Barmherzigkeit und Geduld mit dir, damit du umkehren kannst und ihn wirklich Herr sein lassen kannst in deinem Leben. Im ganzen Umfang. Auf keinen Fall sollten wir es als Schwäche interpretieren, wenn Gott nicht sofort Konsequenzen zieht. Gott wird sie ziehen. Sein Maßstab ändert sich nicht, aber Gott ist gnädig. Und Jona macht diesen Gedankenfehler. Er interpretiert es als Schwäche. Und deshalb ist er auch zuerst ungehorsam, so lesen wir hier in diesen ersten vier Versen. Jona geht nach Tarsis, weil er Angst hat, dass Gott wieder einknicken könnte. Dass Gott sogar die Oberbösen in Ninive entkommen lassen könnte. Ich unterstelle hier Jona mal, dass er eigentlich Gutes für Gott tun wollte, indem er ihn einfach vor dieser Wahl bewahren möchte, Ninive zerstören oder vielleicht doch gnädig sein, barmherzig sein. Eigentlich möchte Jona Gott ein bisschen helfen, jetzt mal wirklich konsequent zu sein. Nachhilfeunterricht des Propheten für den Herrn. Jona will mit seinem Ungehorsam den Lauf der Geschichte in die richtige Richtung lenken, sage ich einmal, zu Ungunsten von Ninive. Und gerade indem er das tut, merkt Jona dann aber, dass Gott sehr wohl konsequent sein kann, dass Gott sehr wohl eingreift und nicht fünfe gerade sein lässt. Indem Gott den Jona nämlich zurückholt. Gott gibt Gelegenheit, Großes zu bewirken, indem man gehorsam ist, nicht indem man ungehorsam ist. Ungehorsam führt bei Jona und bei Ninive und beim Nordreich immer in eine Sackgasse und in eine Katastrophe. Manchmal schneller, wie bei Jona, manchmal dauert es ein bisschen länger. Das ist Gnade. Ich habe letzten Sonntag schon davon gesprochen, dass das Kapitel 3 mit der Buße von Ninive eigentlich ein wunderbares Happy End hat. Ja, also das ist so eine Geschichte, stell dir vor, das würde Gott über dein Leben und Welt schreiben. Ja? Und der Horst ging raus auf den Stadtplatz und verkündigte das Evangelium und ganz Wels bekehrte sich und alle Menschen taten Buße. Das wäre doch ein wunderbares Happy End, oder? Wir würden alle uns freuen. Gott ist allen Menschen gnädig, haben wir da festgestellt, weil alle Menschen böse sind. Und ohne Gottes Gnade kein einziger umkehren kann. Auch du hättest nicht umkehren können in deinem Leben. Du kannst es nicht. Du kannst nicht gerettet werden. Gott reicht allen die Hand. Du kannst es nicht aus eigener Kraft tun. Aber gerade das ist ja auch Jonas zweites Problem. Er versteht nicht nur Gott in seinem Wesen und in seinen Handlungen falsch, sondern er versteht auch Gottes Gnade falsch. Was ist Gnade? Von der Bedeutung und auch von dem Gebrauch in der Bibel ist es eine ganz unverdiente Zuwendung, die nicht auf eine Gegenreaktion abzielt. Gott ist dir gnädig, ohne dass du es dir hättest verdienen können oder erarbeiten können. Und er ist dir gnädig, nicht damit du am Ende etwas tust. Also nicht so wie in unserer Kultur eher üblich, ja, ich helfe dir beim Hausbau, dann hilfst du mir beim Hausbau oder so, ja, oder ich gebe dir ein Geschenk, gibst du mir ein Geschenk. So nicht, das ist nicht Gnade. Gnade ist, ich gebe dir etwas außerhalb von Geburtstag, Ostern, Weihnachten und was sonst noch an Feierlichkeiten ist. Ja, ich gebe dir einfach ein Geschenk und ich möchte nichts bekommen. Das ist Gnade. Da gibt es keinen Anspruch drauf, sondern es liegt im freien Ermessen dessen, der diese Gnade geben möchte. Zu Mose sagt Gott einmal in 2. Mose 33, Vers 19, oben auf dem Berg, und sprach Gott, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und jetzt kommt's. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Es ist meine Entscheidung, sagt Gott, wem ich gnädig bin und wem ich mich erbarme. Jona in seinem Verhalten in diesem Buch offenbart ein ganz anderes Denken. Jona sieht diese Sache nicht so. Gnade ist etwas ganz anderes für ihn. Jona sieht sich selbst ganz persönlich, aber auch das Nord- und das Südreich, einfach das Volk Israel von Ninive bedroht. Die Angst vor der Grausamkeit der syrischen Armee mag da noch mit hineingespielt haben. Und Jona beansprucht zwar die Gnade für das Volk Israel, im Sinne von, wir haben ein Recht darauf, weil Gott uns erwählt hat, aber er möchte die Gnade Gottes Ninive nicht zugestehen, weil die nicht erwählt sind. Gnade ist etwas, worauf Jona meint, einen Anspruch zu haben. Worüber er meint, verfügen zu können. Das zeigt sich an dieser Rizinusstaude und dem Wurm. Für Jona ist es vollkommen klar, dass Gott überhaupt kein Recht hat, ihm diese Staude wieder zu nehmen. Einmal in seinem Besitz gehört sie ihm. Das ist meine Staude. Und deshalb ist er wütend. Gott hat seine Rizinusstaude kaputt gemacht. Und diese Haltung haben ganz viele Menschen heute. Wir empfinden es als falsch, wenn jemand, der Pumpal gesund war, vielleicht dann schwer krank wird. Krebs, Herzkrankheiten. Ich habe einen Freund, der hat vor 3 Monaten mir ein E-Mail geschrieben, der war gesund, ja, und plötzlich hat er Herzrhythmusstörungen, ist zu Hause, kann nichts mehr machen, ja, keine Ahnung, wie die Zukunft kommt. Oder MPS, das, was Vani erzählt hat. Zum Teil sind wir vielleicht auch wütend auf Gott, dass er uns jetzt etwas genommen hat. Vielleicht sind wir auch wütend, weil er mehr Gnade mit anderen Betroffenen zeigt als mit uns, weil er sie heilt und uns halt nicht. Und manchmal verzweifelt man in solchen Momenten an Gott. Man verzagt im Leben, weil es als Gericht Gottes rüberkommt. Wenn Gott nicht mehr die Gnade der Gesundheit schenkt. Gott entzieht mir etwas, auf das ich meinen Anspruch habe. Er hat mir Gesundheit geschenkt. Wenn er sie mir jetzt nimmt, dann ist das ein Gericht. Gott entzieht etwas, auf das man meint, einen Anspruch zu haben. Und es muss nicht nur die Gesundheit sein. Der Arbeitsplatz, die Familie, Freunde, das Haus, das Auto, was auch immer. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, auf die wir meinen, einen Anspruch zu haben, die im Grunde Gnade Gottes sind. Und wenn sie weg sind mit dem Gefühl, dass Gott gibt sie nicht mehr, dann können wir sauer werden. Im Hinterkopf, da ist so diese leise Annahme, dass wir doch einen Anspruch darauf haben. Gesundheit, Arbeit, Essen, Frieden. Frieden? Oh. Wir sind weit entfernt von einem Bürgerkrieg wie in Syrien, aber in diesem Land hat es vor 80 Jahren auch Bürgerkrieg gegeben. Ja? Also es ist nicht so, dass Frieden eine auf ewig geschenkte Gnade ist. Wir meinen einen Anspruch auf diese Dinge zu haben, vielleicht sogar, weil wir fromme Sachen machen, weil wir Bibel lesen, weil wir ganz viel beten, weil wir Gebote halten oder sonst irgendetwas tun, weil wir viel geben. Doch so schön es wäre, wir haben nicht Anspruch auf die Gnade Gottes. Und wir können diesen Anspruch auch nicht erwerben. Es gibt nichts, womit wir das tun könnten. Paulus notiert zu diesem Thema als Ergänzung zu dem Zitat von Mose im Römer Kapitel 9, Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Egal, was du tust oder nicht tust, am Ende ist es Gott, der entscheidet. Und Gott ist nicht parteiisch. Es geht nicht darum, dass er nur denen Gnade gibt, die besonders tolle Sachen gemacht haben oder die besonders fromm gebetet haben. Gott handelt aus einem ganz anderen Impuls heraus. Auf jeden Fall nicht parteiisch. Warum gibt Gott Gnade? Das haben wir letzten Sonntag schon gesehen. Damit Menschen umkehren können und ihn anbeten können. Und nicht einfach für materielles, physisches Wohlergehen. So klar für Jona ist, dass er als Teil des auserwählten Volkes einen Anspruch auf Gottes Gnade hat, so klar ist für ihn auch, dass Gott auf gar keinen Fall den Feinden Israels Gnade gewähren darf. Und das wird deutlich auch in diesen ersten vier Versen. Die Frage, wo Gott gnädig sein darf und wo nicht, die beantwortet Jona sehr ich-zentriert. Die Feinde in Jonas damaliger Welt hatten eigentlich bei niemandem Gnade zu erwarten, bei den Assyrern am allerwenigsten. Jona kennt das nicht, dass Feinde Gnade bekommen sollen. Es ist außerhalb seines Denkens. Deshalb dürfen sie keine Gnade bekommen. Wir haben hoffentlich alle keine Feinde, also Menschen, die uns verletzen oder vielleicht auch zerstören wollen, töten wollen. Aber Gary und Bonnie Witherall hatten oder haben welche. Sie waren um die Jahrtausendwende UN-Missionare im Libanon, in Sidon, also eher im Süden, waren dabei, Arabisch zu lernen. Und Bonnie arbeitete noch in einer Klinik, in einer Klinik für Frauen, denen bei ihrer Schwangerschaft geholfen wurde. Und wie heißt es hier hinten so? Am 21. November 2002 durchdrang der Lärm von Schüssen die kleine Klinik in der libanesischen Hafenstadt Sidon. Durchsiebt von den Gewehrsalben eines Terroristen lag die junge Bonnie Witherall tot auf dem Boden. Und Gary hat dieses Buch geschrieben, dann um ein bisschen ihre Geschichte zu erzählen und zu erzählen, was es ihn am Ende gekostet hat. Wie schwer es ist, zu vergeben. Es ist nicht eine leichte Sache, jemandem zu vergeben, der deine Frau erschießt. Vergeben. Es nicht anrechnen. Vergeben ist das eine. Ich vergebe dir. Aber demjenigen dann auch Gnade zu wünschen, sich dafür einzusetzen, dass der womöglich am Ende im Himmel auftaucht, mir die Hand schüttelt in der Ewigkeit. Das ist eine ganz andere Geschichte. Heute organisiert Gary UM-Einsätze rund ums Mittelmeer. Die laufen gerade. Ist ein großes Programm. Und er arbeitet voll Leidenschaft dafür, dass Muslime Jesus wirklich kennenlernen können. Jesus sagt in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 44 und 45, ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Was eine Herausforderung. Gnade nicht nur für die Leute sich zu wünschen, die du liebst, sondern auch Gnade für die Leute zu wünschen, die dich hassen. Jona ist weit von diesem Denken entfernt. Er sieht Schuld über Schuld im Nordreich, in Ninive, aber er sieht keine Reaktion Gottes. Keine Umkehr bei den Menschen. Und das ärgert ihn. Gott handelt nicht. Stattdessen, ich denke, das kommt mit hinein in seine Wut, stattdessen erlebt er zweimal, dass Gott ihm seine Freiheit und Gnade entzieht. In Kapitel 1 die freie Entscheidung, nach Tarsis zu gehen. Jetzt darf ich noch nicht mal gehen, wohin ich will. Und dann in Kapitel 4 den Rizinus. Jetzt kann ich mich noch nicht mal an diesen kleinen Dingen im Leben erfreuen. Beide Male fühlt er sich ungerecht behandelt und missverstanden. Gnade, Barmherzigkeit und Geduld scheint es nur für böse Assyrer zu geben, aber nicht für den gottesfürchtigen Propheten aus dem Volk Israel. Und deshalb gibt Jona auf und will am liebsten sterben. Er hat in gewisser Weise abgeschlossen mit Gottes Gnade. Komm hier nie wieder mit Gottes Gnade. Das würde er dir vermutlich gesagt haben. Er ist müde von Gottes Geduld. Das ist einfach viel, viel länger, als was er aushalten kann. Jona erwartet, ja, er verlangt eine Instant-Gerichtsreaktion. Und deshalb setzt er sich auch im Osten von Ninive dahin und erwartet jetzt mit dieser Wut im Bauch darauf, dass Gott endlich diese Stadt untergehen lässt. Obwohl er ja schon weiß, dass Gott sich erbarmt hat und sie nicht richten wird. Da spielt viel Trotz mit, da spielt Wut mit. Jona wird nirgendwo mehr hingehen. Jona will dort sitzen bleiben, bis alles zu Ende ist. Entweder er oder Ninive, so ungefähr. Was können wir jetzt abschließend durch dieses Buch Jona lernen? Wolfgang hat uns ganz am Anfang bei Jona 1 ein paar rote Fäden in diesem Buch gezeigt. Einer war der Gehorsam. Gott gehorche Menschen, Tiere, die Schöpfung, nur Jona. Jona widersetzt sich. Der ist stachelig, der ist widerspenstig. Eng mit dem Gehorsam verbunden ist der rote Faden von Wundern. Der Sturm und seine Stillung, der Fisch und Jonas Rettung, die Umkehr von Ninive, der Rizinus, der wachsen kann an einem Tag und dann wieder eingeht am nächsten Tag, verbunden mit dem Wurm, der Gott gehorcht, der Ostwind, all diese Dinge, Wunder. Umkehr ist ein dritter roter Faden. Die Umkehr der heidnischen Schiffsbesatzung in Kapitel 1, die Umkehr von Jona Kapitel 2, die Umkehr von Ninive Kapitel 3, die Umkehr... Ja, in Kapitel 4 gibt es keine Umkehr. Das ist der Höhepunkt. Weil Jona im Gegensatz zu allen anderen doch störrisch auf seiner Position beharrt. Er gehorcht zwar in Kapitel 3 und marschiert los, aber deshalb hat sich seine Einstellung zu Ninive nicht geändert. Wenn du am Ende feststellst, dass du keine Chance hast, wirst du auch klein beigeben und marschieren. Aber das heißt nicht, dass sich dein Herz verändert hat. Trotzdem bemüht sich Gott in Kapitel 4 ganz intensiv um Jona. Auch das, Gnade zur Umkehr für ihn. Und er versucht ihm eine wichtige Lektion fürs Leben beizubringen. Und diese Lektion hat etwas mit dem Rizinusstrauch und Ninive zu tun. Beide wären ohne Gottes Wirken nicht vorhanden. Die Geschichte, also der Rizinus ganz offensichtlich, Ninive hat eine Geschichte, eine Abfolge von lauter Kriegen. Da gibt es nur Kriege. Ohne dass Gott ihnen geholfen hätte, Gnade gegeben hätte, hätten die das nicht überlebt. Die Geschichte von Ninive ist ein langer kriegerischer Aufstieg und ein ganz rasanter Abfall, weil Gott irgendwann einfach gesagt hat, und jetzt lasse ich nicht mehr zu, dass du siegst. Es sind 2 Jahre, dann ist Ninive weg. Ninive existiert, weil Gott diese 120.000 Menschen geschaffen hat, die dort leben, täglich mit Essen und Wasser versorgt sind. Und auch der Rizinus wäre ohne Gottes Wirken gar nicht mal innerhalb dieses einen Tages gewachsen. Er wäre gar nicht gewachsen. Und während wir Menschen uns über den Verlust einer kleinen Freude wie einem Rizinusstrauch und manche andere Annehmlichkeiten in unserem Leben, während wir uns da maßlos ärgern können über so einen Verlust, berührt uns das Schicksal von tausenden Menschen, die wir womöglich auch noch als Gegner sehen, überhaupt nicht. Also viele tausend sterben täglich, wir registrieren es nicht, aber wir sind mittlerweile so gut vernetzt, dass wir das Schicksal von manch Tausenden mitbekommen jeden Tag und es tangiert uns nicht mehr. Es berührt uns nicht mehr. Zum Teil, weil wir sie nicht, wir würden nicht sagen, dass wir sie als Feinde sehen, aber wir würden auf jeden Fall sagen, dass sie nicht unsere Freunde sind. überspitzt formuliert, sie sind nicht auf Facebook mit uns verbunden. Ja? Sind nicht unsere Freunde. Ja, ist halt so. Wir klagen über unser Ergehen, aber die 100 Menschen, die hunderte Menschen, die jährlich ohne Rettung hier in Wels alleine sterben, die stören uns nicht so viel. Wenn Gott Ninive gerichtet und zerstört hätte, dann wäre Jona vermutlich so am Jubeln gewesen, wie es Bonnie und Gary bei den Menschen in Sidon am 11. September erlebt hat. Die sind hupend, jubelnd durch die Straßen gefahren. Und nicht nur in Sidon, in weiten Teilen der arabischen Welt sind sie am 11. September voll Freude auf die Straße gegangen. Diesen Menschen Gnade schenken. Gottes Gnade schenkt uns viel in unserem Leben. Aber viel wichtiger für Gott ist unser ewiges Leben und unser Ergehen. Gott liebt das Leben, und zwar bei jedem Menschen, egal ob wir ihn als Freund oder Feind einordnen würden. Seine ganze Schöpfung ist ihm wichtig. Und er sieht unsere Hilflosigkeit, deine Hilflosigkeit, den richtigen Weg zu finden in deinem Leben. Wie heißt es hier so schön über die Leute Ninive, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können? Das ist so finster um sie herum, die haben gar keine Ahnung, wo sie stehen und was sie tun. Vielleicht ist es in unserem Leben die Unwissenheit. Vielleicht ist es auch der Stolz, der uns blind macht. Vielleicht ist es die Angst, Schwäche zu zeigen. Im Buch Jona streckt Gott jedem die Hand entgegen, um ihm zu helfen. Auch dir. Und alle roten Fäden im Buch Jona machen deutlich, dass eigentlich nicht das böse Ninive und stellvertretend alle Heiden, also das steht stellvertretend für alle Heiden, nicht Ninive ist das Problem, sondern das Volk Israel in der Person von Jona ist das Problem. Das Volk Israel, Jona, will nicht gehorchen und nicht gnädig sein, weil sie glauben, dass ihre Erwählung durch Gott einen exklusiven Anspruch auf Gnade beinhaltet. Letztlich gönnen sie anderen nicht die Rettung und die Gemeinschaft mit Gott, sondern nur das Gericht. Und darin liegt auch die Warnung für uns heute. Nicht die Nichtchristen, nicht die Menschen außerhalb dieser Gemeinde sind das Problem für Gott. Wenn ich jetzt das Buch Jona 1:1 übertrage. Wir sind das Problem für Gott. Wir tendieren das eine oder andere Mal zu einer überhöhten moralischen Selbstwahrnehmung. Vielleicht auch Selbstdarstellung. Und wir weigern uns, als Botschafter der Gnade wirklich rauszugehen. Das ist die Botschaft des Buchs Jona. Nicht die Bösen sind diejenigen, die für Gott das Problem sind. Denn sie würden Buße tun, sondern die, die meinen, sie sind die Guten. Die sind das Problem, weil sie nicht bereit sind, das umzusetzen, was Gott gerne tun möchte. Und darüber vergessen die, die meinen, dass sie die Guten sind, dass alle Menschen böse sind. Es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Dass wir zu Gott gehören, zu seinem Volk, seine Kinder sind, das ist Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Das ist sein Erbarmen, dass wir diesen Weg zurückfinden durften. Das dürfen wir niemals vergessen, denn sonst werden wir ziemlich schnell angefressen von Gottes Gnade sein. Amen.